Das ist ein herrliches Bild von hier vorne. Das glaubt ihr gar nicht, wie schön das ist und wie sehr man das vermissen konnte, euch jetzt alle hier so zu sehen in echt einer großen Runde heute. Das freut mich. Ich hoffe, es sind genügend Fenster auf. Vielleicht könnt ihr da hinten auch noch ein bisschen Durchzug machen. Das wäre gar nicht schlecht, der Sicherheit halber. Und dann, denke ich, können wir so getrost miteinander Gottesdienst feiern. Ich bete am Anfang mit uns. Jesus, möchte ich bitten, dass du jetzt kommst und dass du unser Herz öffnest, unseren Verstand und dass du uns sagst und wichtig machst, das Herz legst, was dir wichtig ist. Jedem Einzelnen von uns, so wie wir gekommen sind heute, mit dem, was wir mitbringen. Amen. Drei Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und diese drei Jahre waren voller Wunder, die sie erlebt haben. Machtvoller Zeichen, die Jesus ihnen gegeben hat. Drei Jahre voller Lehre, voller guter Worte. Und drei Jahre, wo sie direkt von Jesus lernen konnten. Lernen konnten, wie das geht, mit Gott zu leben. Wow, danach würden wir uns doch sehen, oder? Nach diesen drei Jahren das so miterlebt zu haben. Und nun spitzt sich alles zu. Jetzt sind sie in Jerusalem. Das höchste der Feste, das Passafest, steht kurz bevor und sie spüren, es wird was passieren. Die Atmosphäre ist aufgeheizt, es ist irgendwie am Knistern und jetzt geschieht etwas. Und Jesus, er hatte schon dreimal so merkwürdige Andeutungen gemacht, dass er sterben würde. Und sie haben es gehört, aber sie haben es nicht verstanden, sie wollten es nicht verstehen, wollten es nicht hören. Und jetzt redet er schon wieder davon. Unmissverständlich diesmal. Einer unter euch wird mich verraten. Einer unter euch, einer von euch wird mich verraten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was in diesem Moment, in diesem Raum für eine Atmosphäre ist. Diese Anspannung und dieser Schock. Und ich finde das enorm, wie sie jetzt reagieren, beziehungsweise wie sie eben gerade nicht reagieren. Also ich hätte verstanden, wenn sie sagen würden, wer ist es? Sag uns den Namen, den schnapp ich mir. All dem werde ich aber gewaltig was. Ja, irgendwie so in die Richtung. Oder wenn sie selber auf den Gedanken gekommen wären. Das ist doch bestimmt der, dem habe ich noch nie vertraut. Als Jesus den in unsere Gemeinschaft gerufen hat, da war mir sofort klar, das ist keine gute Idee. Bei dem hatte ich schon immer so ein komisches Gefühl, das muss der sein. Aber weder fragen sie nach dem Verantwortlichen, noch verurteilen sie selbst irgendjemanden, sondern sie reagieren ganz anders. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen, Herr, bin ich's? Bin ich's? Da sind diese gestandenen Männer, die zukünftigen Apostel, die Säulen der Kirche, die Jesus ausgesucht und berufen hat, voller Wunder und Machterfahrung, immer direkt dran mit an Jesus, direkt verbunden. Und keiner von ihnen war bereit, für sich selbst die Hand ins Feuer zu legen. Herr, bin ich's. Jeder Einzelne hält es für möglich, dass er selbst der Verräter ist. Nichts ist ausgeschlossen für sie. Herr, bin ich's. Hinter all den Erfahrungen, all dem Wissen, all den guten Worten, die sie gehört haben, all den Lehren, die sie von Jesus direkt bekommen haben, wird auf einmal ihr Zweifel sichtbar. Die eigene Zerrissenheit, Unsicherheit, Selbstzweifel, ihre eigenen Abgründe. Herr, bin ich's. In Gedanken hat jeder von ihnen schon mal hingeschmissen, in Gedanken hat jeder von ihnen Jesus schon verraten. Keiner von ihnen ist sich seiner selbst sicher. Herr, bin ich es. Und jetzt könnte man natürlich ihnen das ankreiden und ganz empört sein und sagen, wie können die nur? Also gerade die, mit den Erfahrungen, mit dem Leben, mit der Nähe zu Jesus, das kann doch gar nicht sein. Und ich erinnere mich an ein Bibelgespräch, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch, da haben wir uns genau diese Szene angeschaut, aus einem anderen Evangelium, aber die gleiche Szene. Und während dieses Gespräches kam das Gespräch natürlich zwangsläufig auch auf Judas. Und das ist ja eine schwierige Figur irgendwie in diesem ganzen Geschehen. Und dann kam die Meinung auf, dass dieser Judas irgendwie nicht richtig geglaubt hat. Also bei diesem Judas muss das anders gewesen sein als bei den anderen Elfen. Das war mehr so ein Mitläufer. Der hat nicht richtig mit Jesus festgemacht. Der hat nicht richtig an ihn geglaubt. Der hat das nicht richtig verstanden. Der war nicht so richtig dabei. Kein richtiger Jünger, der war eben nur so halb dabei. Judas ist eine der tragischsten Figuren im ganzen Neuen Testament. Aber wir sollten vorsichtig sein, ihm seinen Glauben abzusprechen. Keiner der Jünger war sich seiner selbst sicher. Keiner von ihnen war bereit, seine Hand für sich selbst ins Feuer zu legen. Herr, bin ich's. Und das sollten wir ihnen nicht vorwerfen, sondern im Gegenteil. Genau darin, meine ich, sind sie uns ein Vorbild. Sie sind im besten Sinne des Wortes selbstbewusst. Sie sind sich ihrer selbst bewusst. Sie sind sich ihrer Schwäche, ihrer Fehler, ihrer Abgründe bewusst. Sie gaukeln nicht mehr vor zu sein, als sie in Wirklichkeit sind. Sie sind hier an dieser Stelle echt. Sie rechnen mit ihrem eigenen Versagen. Sie trauen sich das selbst zu. Und ich persönlich finde das enorm befreiend. Es gibt Bilder, die wir im Kopf haben, behaupte ich, wie ein Christ zu sein hat. Und das sind alles irgendwie so überhöhte Ideale. Vorstellungen, so müsste es doch sein. Und bei Idealvorstellungen ist es ganz oft so, dass man versucht, sie zu erreichen und dann doch an ihnen zerbricht und sie nicht erreicht. Und ihr könnt euch selbst mal testen, ob ihr diese Bilder vielleicht auch im Kopf habt. Versucht doch mal, die folgende Frage zu beantworten. Woran sollen andere erkennen, dass ein Mensch ein Christ ist? Woran können andere sehen, dass jemand zu Jesus gehört? Woran kann man das erkennen? Überlegt es mal für euch selbst. Überlegt mal einen Moment. Ich sage euch mal die Bilder, die mir im Kopf sind. Die Sätze, die mir im Kopf sind. Ein echter Christ, der führt ein moralisch einwandfreies Leben. Vorbildlich. Ein echter Christ ist immer liebevoll und verständnisvoll. Zorn und Ärger kennt ein echter Christ nicht. Ein echter Christ ist immer missionarisch. Der erzählt jedem von Jesus und zwar so, dass die anderen auch gar nicht mehr anders können, als begeistert von Jesus zu sein. Ein echter Christ lebt so sein Leben, dass andere fragen, boah, was ist mit dem? Der ist so anders. Der hat etwas, das ist so begeisternd, das möchte ich auch haben. So toll ist dieser Christ, dieser Mensch. Da muss etwas Besonderes sein. Kennt ihr das? Und merkt ihr, dass das Ideale sind, die ziemlich schwer zu erreichen sind? Ich lebe nicht so, dass ich dauernd gefragt werde, was ist mit dir eigentlich? Was bist du eigentlich für einer? Du lebst so besonders. Wow, Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Und man kann diese Bilder nicht nur auf Einzelne übertragen, sondern kann die auch auf Beziehungsgeflechte übertragen. In einer echten christlichen Ehe läuft alles super. Da gibt es keinen Streit. Da gibt es eine tiefe geistliche Gemeinschaft. Sie sind miteinander von gemeinsam Bibel lesen und beten und eine Richtung haben. Und der Herr ist das Zentrum in dieser Ehe. In einer echten christlichen Familie gibt es auch keinen Streit. Da gibt es keinen Neid unter Geschwistern, keine Schwierigkeiten und Probleme. Da gibt es auch keine schwarzen Schafe. Das ist immer eitel Sonnenschein. Echte christliche Singles hadern nie mit ihrer Situation, leiden nie unter Einsamkeit, denn sie nehmen die Gabe der Ehelosigkeit dankbar an. Merkt ihr, wie solche Ideale erdrücken können? Und auch für Gemeinden gilt das. Da gibt es auch Ideale. In einer Gemeinde ist man immer lieb miteinander. In einer Gemeinde, da ist für jeden ein Platz und jeder wird gesehen. Und ich habe es erlebt, wie bei uns Leute, Gäste gekommen sind, die mit hohen Idealen zu uns gekommen sind, mit hohen Ansprüchen gekommen sind. Und erwartet haben, wenn ich jetzt hier bin, dann geht es eigentlich nur noch um mich. Und als das nicht passiert ist, sind sie beleidigt wieder abgezogen. Verletzt. Aber letztendlich waren es Ideale, die wir so vielleicht auch nicht erfüllen konnten. Wenn wir Idealen versuchen nachzueifern, dann setzt das unter Druck. Und sie geben einem ständig das Gefühl, du bist nicht richtig, du reichst nicht aus. Bei allen anderen funktioniert das. In den Ehen von den anderen läuft das hundertprozentig, nur bei euch nicht. Im Leben der anderen ist das alles nur bei mir nicht. Alle anderen kriegen das hin. Und je mehr ich das denke, umso mehr bleibe ich am Ende alleine. Alleine mit meinen Abgründen, mit meinen Problemen und Schwierigkeiten, weil bei anderen ist es ja in Ordnung. Es entsteht eine Atmosphäre der Perfektion, der Ideale. Eine Atmosphäre, in der ich mich nicht mehr traue, meine Schwachheit anzusprechen und meine Abgründe und das, was mich beschäftigt und niedermacht. Ich erinnere mich an einen Gesprächskreis. Da ging es auch um die Frage, was macht eigentlich ein Christen aus? Und wir haben versucht, das so ein bisschen spielerisch deutlich zu machen. Und da gab es so eine Szene, war so ein Anspiel, da haben Leute Karten gespielt und einer hat beim Kartenspielen betrogen. Also hat geschummelt, hat also irgendwie, keine Ahnung, gelunzt oder ich weiß es nicht mehr. Und nachher war die Diskussion, darf man das als Christ oder darf man das nicht als Christ? Und ich möchte da jetzt keine Meinung zu abgeben. Und ich will das auch gar nicht beschönigen oder so. Aber stellt euch mal vor, in dieser Diskussionsrunde sitzt jemand, der in seinem Leben gerade eine Schuld auf sich geladen hat. Eine schwere Schuld. Und der hört, nee, also das geht ja gar nicht, das ist ein absolutes No-Go. Glaubt ihr, der findet den Mut zu sagen, ich wollte mal was erzählen, ich muss da mal was ansprechen? Und am Ende führt es zu einer Selbstverdammnis. Bei allen geht's, nur ich krieg's nicht hin. Ich bin nicht gut genug, ich bin der Versager, ich bin schlecht. Unsere Ideale machen einsam, berauben uns der Möglichkeit, offen voreinander nicht nur zu fragen, Herr, bin ich, sondern auch einmal zu bekennen, ich bin's. Bei mir ist es schiefgelaufen. Und noch mehr, diese Ideale führen dazu, andere zu verurteilen. Man merkt das immer wieder, wenn irgendwie prominente Christen, die man jahrelang auf den Sockel gehoben hat und gesagt hat, boah, von dem habe ich so viel profitiert. Und dann taucht etwas aus der Dunkelheit auf, aus dem Leben dieses Menschen. Und er stürzt vom Sockel herunter, ja, das geht ja gar nicht. Wie kann der nur? Das ist ja unmöglich. Wir fangen an zu urteilen. Herr, bin ich's? Diese Frage ist unwahrscheinlich wichtig. Herr, bin ich's? Diese Frage ist gnadenlos ehrlich. Sie entlarvt unsere Schwächen. Sie entlarvt eine falsche Selbstwahrnehmung. Sei dir deiner selbst nicht sicher. Sie ist selbstbewusst. Mach dich deiner selbst bewusst, deiner Schwächen bewusst. Und sie macht barmherzig. Denn sie verhindert das schnelle Verurteilen der Fehler anderer. Wer sich die Frage, Herr bin ich es, stellt, und wer sich dieser Frage bewusst ist, wird anders mit den Judasen dieser Welt umgehen und über sie denken. Und diese Frage entlastet. Im Glauben geht es nicht darum, Idealen hinterher zu hecheln. Was wäre, wenn das Erkennungsmerkmal von Christen nicht ihr hoher moralischer Standard ist, sondern das Erkennungsmerkmal von Christen das Bewusstsein ist, ich bin schwach. Ich bin nicht perfekt. Ich brauche Gnade. Ich mache Fehler. Ich wanke, ich zweifle, ich falle. Auch bei mir ist alles möglich. Was wäre, wenn das unser Erkennungszeichen wäre? Die Frage, Herr bin ich's? Dass wir aus dieser Frage heraus mit auch leben und uns prägen lassen. Im Umgang mit uns selbst, barmherzig mit uns selbst und barmherzig mit anderen. Wenn wir uns das eingestehen, ich glaube, dann werden wir barmherzig. Wenn wir heilsam vor uns selbst erschrecken, kann das ein Schritt zur Heilung sein. Heilung für uns und auch fürs Miteinander. Denn es entsteht eine Atmosphäre, in der ich zu meinen Fehlern stehen kann und sie eingestehen kann. Und ich meine das jetzt nicht so, wie man das, glaube ich, früher mal so hatte, so öffentlich, ne? Also jetzt darf mal jeder hier vorne ans Mikrofon treten und mal sagen, also letzte Woche habe ich oder so. Aber dass jemand, der in einer Seelennot ist, den Mut findet, zu einer Schwester, zu einem Bruder zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da was, ich brauche mal dein Ohr, ich brauche auch dein Verständnis und ich brauche vielleicht auch Korrektur, aber ich brauche auch Vergebung und Zuspruch. Dass ich nicht alleine bleibe mit den Abgründen meines Lebens. Ein Miteinander, in dem ich durchatmen kann. An dem ich sein darf. In dem ich mich und meine Abgründe nicht verleugnen muss und niemand allein gelassen wird. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, sondern ein Hospiz für Sünder. Und das sollten wir miteinander sein. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Scheitern gesprochen und jetzt könnte man ja berechtigt sagen, ja, Moment mal, das Leben kann doch auch gelingen. Es gibt doch auch durchaus gelungenes Leben und nicht nur Scheitern, oder? Ja, das ist so und ich möchte auch niemanden irgendwie Scheitern einreden und die Jünger, die haben auch Gutes erlebt und die, durch sie hat Gott gewirkt und sie haben die Kirche gegründet, das ist gut. Und dennoch glaube ich, dass diese Frage, bin ich es, wichtig ist, weil zum Gelingen das Scheitern dazugehört, wie zwei Seiten einer Medaille, das gehört eng verbunden. Und das darf so sein. Und das ist ja das Besondere auch an diesem Text, wie diese Frage, Herr, bin ich es, eingebettet ist. Denn es ist ja so, dass Jesus sozusagen eine Antwort darauf gibt. Ich lese euch mal vor, was nach dem Text kommt, direkt im Anschluss an das, was fast direkt im Anschluss an das, was Maren vorgelesen hat. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Herr, bin ich's, fragen die Jünger. Und Jesus antwortet mit dem Abendmahl, mit den Worten der Gnade, der Barmherzigkeit, der Vergebung, der Liebe, des Neuanfangs und des Lebens. Und diese Worte richtet er an alle 12. Da ist Diese Gruppe verunsicherter, zerrissener Männer, die sich auf einmal über gar nichts mehr sicher sind und die sich alle Abgründe dieser Welt zutrauen. Und da ist einer drunter, der diesen Abgrund sogar in die Tat umgesetzt hat. Und Jesus sagt, kommt und seht, wie freundlich Gott ist. Kommt und esst, kommt in seine Gnade, da gehört ihr hin. Wir dürfen scheitern, weil wir im Scheitern getragen sind von seiner Liebe. Das ist keine Aufforderung zum Scheitern, jetzt scheiter mal. Es ist ein Zuspruch, du bist getragen im Scheitern in seiner Liebe. Jesus weiß um unsere Schwachheit. Und darum ist er gekommen, damit du dennoch leben kannst. Damit du ehrlich sein kannst vor dir und anderen. Du brauchst niemandem etwas vormachen. Du brauchst nicht mehr sein, als du bist. Du brauchst andere nicht verurteilen. Du brauchst selbst nicht richtig sein. Und du brauchst vor allem nicht mehr an irgendwelchen Idealen zerbrechen. Du darfst leben aus seiner Gnade. Amen. Nehmt euch Zeit, 1-2 Minuten, geht nochmal in Gedanken durch, was habe ich gehört, was hat mich angesprochen, geärgert, wie auch immer, hat Gott vielleicht etwas zu mir gesagt und was bedeutet das für mein Leben ganz konkret? Und ich schließe diese Zeit mit einem Gebet. Herr, bin ich's. Du kennst unser Herz. Du weißt, wozu wir fähig sind, was wir vielleicht manchmal selber gar nicht ahnen. Aber unser Leben steht unter deiner Gnade und an dir halten wir uns fest und dafür danke ich dir. Und nun möchte ich bitten, dass wir das tun können. Und du siehst, was jedem Einzelnen von uns vor Augen steht. Danke, dass darüber deine Gnade steht und dein Kreuz. Amen. Weil Gott gnädig ist, dürfen wir der Wahrheit ins Auge schauen, in seinem Licht, in seiner Liebe, uns anschauen, wie wir sind.